Ich erinnere mich noch, dass wir am Jahreswechsel 2016-17 kleine Kärtchen ausgefüllt haben, einige von euch. Ich durfte die dann sammeln, ein gutes halbes Jahr aufbewahren. Und ich glaube, im Juli war es dann doch erst gewesen, dass ihr die wieder in eure Hände zurückbekommen habt. Nicht alle, aber die, die es gemacht haben. Und ihr habt euch Ziele gesetzt. Das wollte ich bis zum 31.12.2017 erreicht haben. Ich frage jetzt nicht, wer seine Ziele erreicht hat. Ich lasse das lieber. Aber ich finde, es ist eine gute Sache, dass man sich daran erinnern möchte und das vielleicht auch schriftlich festhält, was möchte ich eigentlich in 365 Tagen mit meinem Leben angestellt haben? Was möchte ich zur Ehre Gottes getan haben? Und wir haben da sicherlich sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen, was wir erreichen möchten. Und für mich gilt immer wieder an dieser Stelle auch dieser Punkt, wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Aus eigener Kraft werden wir selbst die selbstgestellten Ziele nicht erreichen. Wir brauchen auch für das, was wir im Reich Gottes tun, brauchen immer wieder die Kraft und die Gnade Gottes. Ich möchte die Jahreslosung, die die Herrnhuter Brüdergemeinde jährlich rausgibt, zur Grundlage für die Predigt nehmen. Weil ich glaube, dass da sehr viel drin steckt für uns als Gemeinde, für uns ganz persönlich. Und Jan hat es eben gerade schon erwähnt gehabt, da gibt es einen Vers davor, aber ich möchte jetzt erst nochmal die Losung selber vorlesen. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das Bild, was ich ausgewählt habe, so ein alter Brunnen, an dem man noch richtig arbeiten muss, damit Wasser rauskommt, ist heute eigentlich schon eher ein Luxusartikel, was man sich irgendwo in den Garten stellt. Manchmal funktionieren die Dinger sogar, dass man dran hebeln kann und es kommt Wasser raus, weil sie angeschlossen sind. Manchmal sind sie einfach nur dekorativ. Und ich glaube, dass Gott uns nicht irgendwas Dekoratives mitgeben will mit diesem Vers, sondern dass er etwas Tiefgreifendes in unser Leben hineingeben möchte. Ich weiß nicht, wer von euch mal wirklich absolut starken Durst hatte, sodass er dachte, jetzt klebt die Zunge am Gaumen, ich überlebe die nächste halbe Stunde nicht mehr. Kennen wir das? Also ich muss eingestehen, ich habe sowas noch nicht erlebt. Bis jetzt war ich immer dicht genug an Wasser dran. Selbst als wir in Israel gewesen sind und unser Sohn uns empfohlen hat, wenn ihr einen Tag unterwegs seid, seht zu, dass ihr mindestens 4 Liter Wasser dabei habt, pro Person. Da verdampft scheinbar noch mal ein bisschen mehr in einem, obwohl ich das nicht unbedingt so gespürt habe. Aber ich war immer wieder froh, dass ich Wasser hatte. Und wenn es dann tatsächlich mal alle war, in Israel gibt es unheimlich viele Stellen, wo du in der Öffentlichkeit Wasser trinken kannst, irgendwelche Trinkstellen. Und so konnte ich eigentlich nie sagen, bis jetzt jedenfalls, ich habe richtig massiven Durst gehabt, jetzt muss sofort was her. Und wenn ich das nicht habe, kommt vielleicht irgendwo eine Fata Morgana am Horizont her. Ich hatte andere Situationen, dann war ich mit dem Auto unterwegs. Eltern können das nachvollziehen. Im Auto sitzt dann ein Kind, was sagt, ich habe Durst. Ob es der Durst war, der das bewegt hat, oder ob es einfach nur dieser Punkt war, ich will endlich raus aus dieser Kiste, das bleibt mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass dieser Punkt, ich habe Durst, bei uns allen sehr unterschiedlich gelagert ist. Jan hat eben schon darauf hingewiesen, dieser Vers ist natürlich in eine Situation eingebettet. Und als ich den Vers so einfach nur gelesen habe, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann kommt ihr irgendwann an die Angabe, wo der Vers steht. Offenbarung 21, Vers 6. Ups, vorletztes Kapitel der Bibel, Endzeit ganz weit weg. Stecken wir noch nicht drin. Gilt er mir jetzt eigentlich? Ich komme darauf gleich zurück, dass er uns auch gilt. Aber in dem Vers davor, Moment, Fernbedienung. Gestern ist, glaube ich, was anderes runtergefallen, Jan. Ne? Ein bisschen Wasser wäre da nicht ganz schlimm. Ne? So. Irgendwas klappt da hinten wieder nicht mit der Technik. Schaltet ihr dann gleich mal weiter. So, da sind wir. In Vers 5 heißt es, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Gott bestätigt hier einfach nochmal, das, was ich sage, das galt von Anfang an, das wird gelten und es ist eine absolute Sicherheit drin. Da ist nichts irgendwo dran zu zögern, vielleicht könnte da mal Wasser kommen oder nicht. Er ist wahrhaftig und gerecht. Glaubt das einer? Er ist wahrhaftig und gerecht und deshalb gilt auch das, was davor steht und was danach kommt, auch wenn es hier in der Offenbarung nicht mehr viel ist, was gesagt wird. Gott hätte es doch überhaupt nicht nötig, nochmal zu bestätigen, was ich sage, das stimmt, das steht. Ich erinnere mich daran, dass ich mal im beruflichen Bereich bei meinem früheren Arbeitgeber mich auf eine Stelle beworben hatte, weil ich wollte eigentlich nur noch da weg, wo ich war. Und an die Stelle, wo ich hin wollte, war ich eigentlich der qualifizierte Mann. Und während dieser Bewerbungsphase stand eines Tages mein Chef vor mir. Der wollte mich nämlich nicht da weggehen lassen. Es war also nicht nur mein direkter Dienststellenleiter, sondern es war der Chef unserer Niederlassung. Und er bewegte mich, meine Bewerbung zurückzuziehen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, man will weg, man hat die Aussicht, woanders hinzukommen und dann steht der Chef vor einem und sagt, lass das mal lieber, ich will dich hier haben und nirgendwo anders. Und ich erdreistete mich damals, ich weiß nicht, war ich 25, 26, noch am Anfang der Karriere und ich wollte nicht das Ende der Karriere herbeibeschwören, aber ich fragte ihn ganz einfach, als er mir sagte, ich setze dich innerhalb von einem Jahr um, ohne Ausschreibung. Wie sicher ist denn Ihr Wort? Weil ich habe häufig genug mitbekommen, dass einer der Vorgesetzten gesagt hat, ich mache das innerhalb von der und der Zeit und es passierte nicht. Mein Büro war in einem alten Haus gewesen, die Deckenhöhe war hoch gewesen, aber da oben fand ich ihn dann gerade wieder. Er war doch sehr erbost über meine Frage, dass ich in Frage stellen konnte, dass sein Wort möglicherweise nicht zur Umsetzung kommt. Um die Geschichte kurz zu halten, ich bin tatsächlich erstmal da geblieben, aber nach einem halben Jahr wurde ich tatsächlich umgesetzt. Hat sein Wort gehalten. Bei den, ich weiß nicht, damals waren wir etwa 1200 Mitarbeitern, kannte er aber da, ab dem Tag meinen Namen. Was will ich sagen? Wir Menschen müssen häufig genug bestätigen und wir suchen die Bestätigung danach, dass das, was wir sagen, auch stimmt und nicht irgendwo möglicherweise doch anders ist. Und wie oft habe ich meinen Kindern im Auto gesagt, wir sind gleich da, gleich ist dehnbar. Für mich eine Viertelstunde, für die Kinder war es eine gefühlte 2 Stunden gewesen. Und wenn Gott sagt, ich bin das A und das O, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin wahrhaftig, dann ist das hier so ein Vorschub für unsere Jahreslosung, in der es dann heißt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und diesen Vers können wir jetzt vielfältig auseinanderreißen. Dieser zuverlässige Gott gibt keine Falschmeldung raus. Was er sagt, das hält er. Wir haben die unterschiedlichsten Quellen, an denen wir unseren Durst stillen. Ich weiß nicht, wer von euch seinen Wissensdurst hier und da bei Wikipedia stillt. denke, ich muss mal schnell was wissen, Wikipedia aufrufen. Ich habe heute von einer Studentin, die auch in diesem Raum sitzt, erfahren, Wikipedia wird bei den Studenten nicht als sichere Quelle angesehen. Da kann nämlich jeder was reinschreiben. Ob das stimmt oder nicht, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber im Studium gilt das nicht als sichere Quelle. Wenn da was steht, was auf eine andere Quelle berufen wurde, muss man dann halt die Quelle angeben, wo man es tatsächlich her hat. Und wir kennen es aus den Medien, dass unser Wissensdurst häufig mit Meldungen zugebuttert wird, wo keine Hand und kein Fuß dran ist. Durst, unser Wissensdurst kann sehr unterschiedlich gestillt werden. Wie ist es um deinen Wissensdurst, das zu erfahren, was im Wort Gottes drin steht? Wie ist es um den Durst, den wir in unserem Herzen haben, mehr von dem zu erfahren, was Gott uns geben will? Und wenn ich das jetzt so ein kleines bisschen kritisch auch anmerke, wo wir unseren Durst sonst so stillen, dann bitte ich das einfach mal für euch ganz persönlich zu überprüfen, wo ist dieser Durst, der noch gestillt wird? Ob es am Fernsehen ist, im Internet, ob es mit Handyspielen, Smartphone, wer weiß was. Ich weiß, ich packe da vielleicht den einen oder anderen an, der denkt, naja, gut, trifft mich überhaupt nicht, habe ich gar nichts mit an der Backe. Aber andere sind vielleicht die ganze Zeit am Rumdaddeln. Zeitvertreib, Wissensdurst irgendwo zu löschen, aber nicht an der Quelle, wo lebendiges Wasser rauskommt. Ich glaube, dass es ein Ansinnen des Feindes ist, uns von den Dingen abzuhalten, die auf Gott ausgerichtet sind. Und dass wir alles Mögliche in unserem Leben zulassen, aber die Blickrichtung für das, was auf die wirklich lebendige Quelle hindeutet, die steht häufig genug hinten an. Und wenn ich das so sage, dann bitte, ich predige mir das selber, das, was ich vorher vorbereitet habe. Ich denke, ich stehe genauso in der Gefahr wie ihr auch, dass wir uns Dinge in unser Leben zulassen, wo wir denken, die könnten wir jetzt auch ganz anders nutzen. Wir könnten auch ganz anders die Zeit nutzen, um an der lebendigen Quelle unseren Durst zu stillen. Warum tun wir es nicht? Ich weiß ganz genau, aus dem Wort Gottes kommt Kraft. Ich weiß ganz genau, aus dem Gebet kommt Kraft für mein Leben. Und häufig ist es nicht die erste Priorität, die ich da reinsetze und denke, naja, wenn ich das und das und das noch alles erledigt habe, dann habe ich auch Zeit zum Bibellesen und dann habe ich auch Zeit zum Beten. Wo stille ich meinen Durst? Komme ich auf Gott zu? Erwarte ich, dass er meinen Durst stillt? Oder stille ich ihn ganz woanders? Wie ist es mit dem Durst, ich übertrage das jetzt mal, in Gemeinschaft zu kommen? Niemand von uns ist gerne längere Zeit allein, oder? Manchmal wünsche ich mir zwar auch die einsame Insel, aber ich kann mir vorstellen, ich wäre froh, wenn dann irgendwann jemand vorbeikäme und würde sagen, komm, die ist doch ein bisschen zu einsam für dich. Dass man dann wieder in Gemeinschaft kommt und zusammen ist. Und wenn wir so als Gemeinde zusammenkommen, dann haben wir doch häufig den Punkt, dass wir Erwartungen haben an die anderen. Was liefern sie jetzt? Was kommt da jetzt von den Nächsten auf mich zu? Und Paulus hat dieses Problem schon bei den Korinthern erkannt und hat ihnen geschrieben, wir lesen es in 1. Korinther 14, Vers 26, wie ist es nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung, lasst es alles geschehen zur Erbauung. Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein kleiner Kreis alles und der Rest schaue zu. Nein, das steht da nicht. Jeder soll sich einbringen, jeder soll dabei sein, jeder soll sich mit der Begabung, die Gott ihm gegeben hat, in die Gemeinschaft mit reingeben. Aber wo kriege ich dann die Prophezeiungen her? Wo kriege ich das Wort Gottes her, was ich dem Nächsten zur Erbauung sagen soll? Wenn ich nicht im Wort Gottes gelesen habe, kenne ich es nicht. Wenn ich mich nicht mit Prophetie beschäftige, wird Gott mich nicht prophetisch begaben. Und ich werde auch keine Erbauung dadurch weitergeben können. Ihr könnt das Ganze jetzt noch erweitern. Wir brauchen also diesen direkten Zugang, um Beziehung zu Jesus zu haben und aus dieser Beziehung heraus zu leben. Und das lese ich aus diesem Vers heraus, dass wir aus der Quelle lebendiges Wasser mitbekommen zum Weitergeben. Ich möchte uns eine kleine Begebenheit weitergeben, die ihr sicherlich kennt, aber die mir gerade in dem Zusammenhang nochmal deutlich wurde. In Johannes 4, Vers 7 bis 19, ich lese diesen ganzen Abschnitt. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nie in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Diese samaritische Frau bewegt sich in Richtung Brunnen, um ihren Durst zu stillen und trifft auf den, der wirklichen Durst stillt. Ich finde es schon eine ganz besondere Situation, die Sehnsucht dieser Frau erstmal in diesem Bild eingepackt. Sie will Wasser holen, um ihren Durst zu stillen. Und Jesus geht auf einen ganz anderen Durst in ihrem Leben ein, nämlich den Durst, die Nähe von Männern zu haben. Ich habe keine Ahnung, wie die Männer aus ihrem Leben geschieden sind. Ob sie da irgendwas ins Essen gemischt hat oder ob die gestorben sind auf ganz natürliche Weise. Ich habe keine Ahnung. Das Scheidungsrecht sah damals noch ein bisschen anders aus wie heute. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, mit dem bist du tatsächlich nicht verheiratet. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Frau war, die mit Beziehungen sehr locker umgegangen ist. Und dann kommt Jesus in dieses Leben dieser Frau rein und kritisiert jetzt nicht erstmal diesen Lebensstil, den diese Frau hat, sondern bietet ihr lebendiges Wasser an. Für mich ist das so beispielhaft. Wir müssen unserem Nächsten nicht zuerst die Sünde um die Ohren hauen, ich sage das jetzt mal so locker, sondern sie müssen an uns spüren, dass wir lebendiges Wasser getrunken haben. Und ich glaube, dann werden die Dinge sich auch bei dem Nächsten ganz schnell verändern und sagen: Huch, hier kann ich ja nicht so sein wie sonst. Hast du es vielleicht auf deinem Arbeitsplatz schon erlebt, dass schmutzige Witze erzählt werden und du kommst in den Raum rein und plötzlich ist Ruhe im Laden? Können wir nicht erzählen, jetzt ist ja der Arthur da. Ich denke, das sind einfach so Dinge, die daraus resultieren, dass man an der Quelle getrunken hat, die lebendiges Wasser in uns produziert. Der Jan war so freundlich und hat mir ein Glas Wasser hingestellt. Da trinke ich gerne jetzt mal ein Schlückchen drauf. Wenn in der Zwischenzeit jemand hingegangen wäre und hätte da einen Dreckklumpen reingeschmissen, dann hätte ich mein Glas geholt, was ich mir vorhin hochgeholt hätte. Das ist nämlich auch sauber. Niemand von uns geht hin und trinkt bewusst dreckiges Wasser. Wir suchen das Saubere. Wir suchen das, wo wir glauben, dass jetzt unser Durst gestillt wird. Und wenn es mal bei mir zu Hause so passiert, dass ich beim Kaffeemachen den Kaffeepulver zwischen Filter und Filtertüte setze, dann weiß ich irgendwo beim letzten Schluck, den trinke ich besser nicht, da kommt Krümel mit. Das wollen wir nicht. Und dennoch sind wir immer wieder mit Menschen in Kontakt, die sich, wer weiß wo, ihre Quelle herholen und schmutziges Wasser trinken. Und dann stehst du vielleicht da und bist derjenige, der auffordern darf, komm doch zu dieser Quelle, die lebendiges Wasser hat, und du wirst keinen Durst mehr haben. Ich denke, das war schon eine ziemliche Herausforderung für diese Frau zu glauben, wer von diesem Wasser trinkt, ja, der wird dürsten. Aber wer von dem wahren Quell trinkt, dem wird nicht mehr dürsten. Qualität hat seinen Preis. Kennt ihr den Spruch? Grammatisch falsch. Qualität hat ihren Preis. Aber mir ist es vollkommen egal, ob das grammatisch richtig ist. Wir gehen davon aus, dass das, was gut ist, normalerweise auch etwas mehr kostet. Und Gott begegnet uns auf so eine feine Weise, indem er sagt, und hier bei mir kriegst du die beste Qualität auch noch umsonst. Und ich weiß nicht, ob...
Wenn bei ihm die Batterie etwas leerer wurde, dann wusste er, ich gehe zum Vater, ich nehme Zeit im Gebet, und da wurde der Akku wieder aufgeladen. Zurück zu unserem schmutzigen Wasser. Wir wollen dranbleiben und das saubere Wasser haben. Und trotzdem gibt es Situationen, wo wir an schmutziges Wasser rankommen. Und mich bewegt an der Stelle Jakobus 1, die Verse 13 bis 15. Erwin, schaltest du bitte weiter? Irgendwo klappt das hier nicht. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Folgekosten von schmutzigem Wasser. Folgekosten, die entstehen, wenn ich mich am schmutzigen Wasser auf Dauer labe. Und ich glaube, Gott möchte verhindern, dass wir diese negativen Folgenkosten, die hier so aufgezählt sind, so eine Abwärtsspirale, dass wir sie nicht in unserem Leben durchkommen lassen. Gott ist doch so gut. Glaubt ihr das? Jakobus 1, 16 bis 18 lesen wir, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe sind. Er ist immer auf der Höhe. Sein Licht leuchtet so, dass wir keinen Schatten erleben. Oder andersrum gesagt, der einzige Schatten, der da ist, ist dann unter deinen Füßen. Und er verändert sich nicht. Auch was die Jahreslosung angeht, nicht. Er verändert sich nicht. Das, was er uns geben will, das ist er bereit zu geben. Und das absolut umsonst. Und wir sind in einer Zeit, wo wir diese Gnade haben, dass wir es aufnehmen dürfen, weitergeben dürfen, Menschen um uns herum das erleben dürfen, dass diese Quelle fließt. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt so am Jahresanfang geht, welche Dinge du vielleicht abstellen möchtest, wo du sagst, Ende 2018 will ich das schon lange unter den Füßen haben. Vielleicht ist es das, was du 2017 noch nicht gepackt hast, wo du sagst, und jetzt gebe ich Eifer dran, damit es 2018 tatsächlich erledigt wird, die Nähe Gottes ganz neu aufzunehmen. Und wir dürfen eins sicher sein, dem Feind liegt daran, dass wir genau das nicht tun. Er ist unterwegs als der Dieb. Wir lesen es in Johannes 10, Vers 10, dass er kommt zu stehlen, zu töten und zu verderben, aber Jesus ist gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich für meinen Teil glaube, dass wir häufig genug zu zaghaft mit dem umgehen, was Gott uns gegeben hat. Dass da viel mehr weitergegeben werden kann, dass viel mehr passiert und die Menschen in unserer Umgebung viel mehr Ermutigung durch uns von Gott bekommen sollen. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde auch neu herausgefordert werden, in diesem Jahr uns ganz neu als Ermutiger in unsere Umgebung einzumischen. Ermutigung, den Weg mit Jesus zu gehen, an der Quelle zu trinken, Dinge beiseite zu lassen, die nichts mit ihm zu tun haben, und vielleicht auch das eine oder andere mal zu überdenken, ob man mehr Gas geben kann für Jesus. Prioritäten neu setzen. Und ich sage das nicht nur euch, ich sage es auch mir. Die Prioritäten so zu setzen, dass Reich Gottes an erster Stelle steht. Und ich bin davon überzeugt, am Jahresende wird sich so manches in unserem Leben ganz anders gesetzt haben. Wir werden mehr mit Jesus unterwegs sein, die Menschen um uns herum werden mehr von dem mitbekommen, was aus dieser lebendigen Quelle rauskommt. Der hohe Preis, um aus dieser Quelle zu trinken, ist schon längst bezahlt. Wir dürfen umsonst nehmen und uns für ihn einsetzen, sein Reich zu bauen. Gott sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich möchte meine Predigt mit dieser Frage beenden: Wie groß ist dein Durst, aus dieser Quelle zu trinken? Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Frage in uns weiter bewegst, in mir, in uns als Gemeinde, und dass wir erleben, dass du durch deinen Geist in uns Neues schaffst. Das Leben im Überfluss durch uns zum Ausdruck kommt und dass wir dir noch mehr begegnen, dich mehr erleben und dass dein Name verherrlicht wird, mehr und mehr. Wir brauchen dich dazu. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in unserem Leben arbeitest, dass du wirkst und dass du deinen Namen ausbreitest und dass wir in dieser Zeit zum Segen werden für viele. Danke dir dafür. Amen.